Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr, sehr, sehr auf Matthias Zeitler. Er ist Hauptschullehrer. Er hat einen Job, den viele wahrscheinlich bewundern und viele sich gar nicht vorstellen können, wie man den freiwillig haben kann. Aber Matthias hat ihn komplett freiwillig ergriffen, die Chance. Für ihn ist es eine Chance, aber das hören wir gleich noch im Gespräch. Und ich freue mich, dass wir überhaupt Zeit haben und uns gefunden haben und heute quatschen können.
Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Nicole.
Hauptschullehrer, erklär mal, wie kam es dazu?
Oh, wie viel Zeit haben wir? Also ich habe nach dem Abitur gewusst, ich möchte irgendwas mit Radio, mit Moderation machen, Leute unterhalten. Und dann habe ich das gemacht und habe aber auch ziemlich schnell gemerkt, na, ich brauche irgendwie noch was, wo ich mich absichern kann, weil du weißt das selber, man ist sehr schnell in den Medien, aber auch eventuell sehr schnell wieder raus. Also brauche ich einen Plan B, der auch mir Spaß und Freude bereitet. Und dann kam ich auf Hauptschullehramt. Und aus Plan B wurde Plan A irgendwann mal. Nachdem ich lang im Radio gearbeitet habe, habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich Plan B zu Plan A. Das ist die mega Kurzfassung.
Die ist wirklich kurz. In unserem Vorgespräch hast du ja schon einiges davon erzählt und hast mich sehr fasziniert mit deiner Motivation. Da würde ich aber gerne nochmal drauf eingehen. Also du hast dich ja bewusst auch dafür entschieden und auch für eine Schule, wo vielleicht andere Lehrer sagen würden, nee, auf gar keinen Fall, ich möchte das Einfache haben. Du bist aber hast dich da bewusst nicht für den einfachen Weg entschieden. Und das ist ja gerade das Spannende. Warum?
Ich möchte gar nicht sagen, dass man es an anderen Schularten einfacher hat, weil es sind einfach komplett andere Herausforderungen jeweils an den jeweiligen Schularten. Ich habe mich bewusst für die Schulart entschieden, weil ich schon immer der Meinung war, man muss auch für diejenigen auch Zeit haben und sich die Zeit nehmen, die vielleicht von der Gesellschaft eben nicht so gesehen werden. Und so ist es ja leider, dass unsere Schülerinnen und Schüler ganz oft so als der Rest degradiert werden und gesehen werden. Und das sehe ich halt überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, wir brauchen auch genau diese Schülerinnen und Schüler. Ich brauche nicht nur Abiturienten und Leute, die mir irgendwie ein Haus planen können, sondern ich brauche diejenigen, die es auch bauen. Ja, um jetzt nur ein Berufssegment da mal rauszunehmen. Und ich habe selber auch als Externer den Hauptschulabschluss gemacht, damals in Bayern, hatte da auch schon erste Berührungspunkte und das macht einfach ultra Spaß, genau mit den Jugendlichen zu arbeiten und teilweise auch der erste Ansprechpartner ganz oft auch zu sein, also noch vor den Eltern, das ist ganz interessant. Und deshalb möchte ich weiterhin für diese Jugendlichen einfach auch da sein und die ein Stück ihres Weges begleiten.
Was macht aus deiner Sicht einen guten Lehrer aus?
Ein guter Lehrer ist derjenige, der erstmal die Beziehungsarbeit an erster Stelle stellt und den Stoff an zweiter Stelle. Also bedeutet, bevor ich mit dem Unterrichtsstoff irgendwie mal anfangen kann, muss ich erst die Bedürfnisse der Jugendlichen sehen. Und dann kann ich erst anfangen. Also wenn die aus der Pause kommen und mit dem Kopf und mit den Emotionen noch in der Schlägerei oder in dem Streit sind, ja, den sie hatten, dann brauche ich doch gar nicht anfangen, jetzt Satzglieder zu bestimmen. Da kann ich genauso gut mit der Wand reden. Das ist genauso effektiv. Das heißt, ich muss jetzt also erstmal gucken, was brauchen die denn wirklich? Das auffangen, egal ob ich es in der Situation selbst lösen kann oder ob sie sich erstmal nur gesehen fühlen und ich bringe die Lösung später. Und dann kann ich anfangen. Also mir ist ganz arg wichtig, diese Beziehungsarbeit.
Steht das auch so im Lehrplan?
Ich glaube so explizit nicht. Ich glaube, das ist das, was man einfach Pädagogik nennt und pädagogische Freiheit nennt. Und wenn ich damit nicht ankomme, dann kann ich auch gleich einpacken. So. Ich will die Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten und ich sehe mich nicht als Lehrer, als Wissensvermittler von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Und wenn ich diese Basis dann habe, dann kann ich mit allen anderen Dingen irgendwie kommen. Und ich glaube, dass, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass das vielleicht an der Schulart, an der ich bin, vielleicht nochmal ein Stück weit wichtiger ist als bei den anderen Schularten. Da ist es auch wichtig, ja. Aber ich finde, wir haben gar keine andere Chance, als so ranzugehen, weil sonst, wie gesagt, können wir auch zu Hause bleiben und können wir einpacken. Und ich werde oft auf Fortbildungen auch gefragt, wenn es genau darum geht, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht so der Typ bin für was Persönliches preisgeben? Also ich gebe auch ganz viel von mir preis und nicht so der Typ bin für Beziehungsarbeit. Hast du da einen Rat für mich, Matthias? Dann sage ich, ja, Jobwechsel, ganz arg dringend. Weil Jugendliche lernen an Vorbildern. Und wenn ich nicht Vorbild bin in den Dingen, die ich auch verlange, also sprich Emotionen zeigen, wie gehe ich mit Emotionen um, wie gehe ich mit Fehlern um und so weiter, ja. Wenn ich das nicht sein will als Lehrkraft, ja, dann bitte sucht euch was anderes.
Wie ist die Struktur so grundsätzlich? Welche Schüler kommen so im Durchschnitt auf die Hauptschule und wo musst du die abholen? Also in welchem Zustand, Aggregatzustand sind sie? Sind das meistens Schüler, die Lust haben, in der 5 weiterzulernen? Haben die schon total die Nase voll? Was ist da so deine Beobachtung?
Nee, eher Zweiteres. Also es kommen die schulmüde sind, die ganz viele Misserfolge auch hatten, die genau gesehen haben in der Grundschule, was die anderen alles können und was sie nicht können. Es kommen Jugendliche zu uns, deren Eltern sich auf Elternabenden rechtfertigen müssen, warum denn jetzt ihr Kind nur in Anführungszeichen auf die Hauptschule geht. Und die teilweise schon von der Gesellschaft und von sich selber dieses Bild übergestülpt bekommen, naja, was sollen wir denn schon groß reißen im Leben? Und diese Jugendlichen dann wieder aufzubauen und mal so weit zu bekommen, dass sie wieder ein Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl haben und auch eigenständig lernen zu können in einem freieren Setting, das braucht mal ganz eben mal so geschmeidige 2-3 Jahre. Und wir wissen alle, in der Pubertät braucht man da ja sowieso nicht mit so vielen ankommen.
Aber was ist aus deiner Sicht vorher schiefgegangen? Also ich kann das jetzt aus persönlicher Sicht sagen. Ich habe jetzt ein Kind durch die Grundschule, ein Kind haben wir durch die Grundschule gebracht. Das war aber absolut problemlos. Die hat, das war der Corona-Jahrgang, die mussten da schon in der 2. Klasse, hatten die schon Fernunterricht. Aber meine große Tochter ist jemand, der sich da selber reinbeißt und auch sich selber interessiert und auch einfach zum Glück keine Probleme hatte. Wir hatten aber auch in der Klasse zum Beispiel 2 Schüler, die hinterher die 2. und einmal die 3. Klasse dann wiederholt hatten und wo es auch schwierig war, für denjenigen dann die weiterführende Schule zu finden. Also jemand, der, hat meine Tochter dann so beschrieben, dann im Unterricht einfach auch nie zugehört hat, nur Käse gemacht hat. Wenn der gefragt wurde, auf welcher Seite sind wir gerade oder was machen wir denn gerade, keine Ahnung, was ist denn das für ein Fach? Also der so wirklich 0 irgendwie Interesse hatte. Was würdest du sagen, welchen Strauß Blumen bekommst du, wenn du dann als in der 5. Klasse auf der Hauptschule anfängst? Und warum ist das so gekommen? Hätte man das vielleicht vorher schon verändern können oder verbessern können?
Also, was für einen Strauß Blumen bekomme ich da? Doch wieder einen sehr, sehr unterschiedlichen. Weil ja, es gibt ja nicht den Schüler oder die Schülerin auf der Hauptschule. Ja, das wäre ja auch falsch. Sondern auch da wiederum ist ja das Setting zu Hause, der Backstage-Bereich zu Hause, völlig unterschiedlich. Also, auch da gibt es die Eltern, die sehr, sehr bemüht sind. Auch da gibt es die Eltern, die das genau nicht sind. Dann gibt es wieder diejenigen, die eigentlich gerne selber lernen, aber es halt irgendwie nicht schaffen und noch ein paar Tools brauchen. Dann gibt es die, die einfach wirklich einfach faul sind, weil sie einfach so das Gefühl haben, naja, was soll ich denn schon irgendwie erreichen können? Was ist schiefgelaufen? Du hast schon so viele Wörter jetzt ja da eingebaut in deine Sätze, wo ich sage, nee, das darf aber eigentlich nicht sein. Also zum Beispiel das Wort Glück. Es darf keine Glückssache sein, an welche Lehrkraft ich komme und ob die jetzt motiviert ist und ob die jetzt Bock auf Beziehungsarbeit hat oder nicht und auf Pädagogik oder ob die nur ihren Stoff durchbringen will. Es kann nicht sein, dass Eltern sagen, wir haben unser Kind durch die Grundschule gebracht. Denn das bedeutet ja auch, dass viel zu viel Arbeit an den Eltern hängen bleibt. Unser Schulsystem ist darauf aufgebaut, dass davon ausgegangen wird, die Eltern zu Hause können noch unterstützen und müssen unterstützen. Was machen wir mit all denjenigen, die das nicht können, die eben arbeiten müssen, wo die Eltern arbeiten müssen, wo die Eltern vielleicht auch die Deutschkenntnisse nicht haben oder ganz allgemein das Wissen dazu nicht haben, wirklich zu unterstützen? die fallen uns durchs Raster und die sind dann bei uns. Dann haben wir das Problem, dass in den Grundschulen immer noch viel zu große Klassen sind. Also ich möchte da überhaupt gar keinem Lehrer, keiner Lehrerin einen Vorwurf machen. Wenn ich bis zu 30 Schülerinnen und Schüler in einer Grundschulklasse habe, wo ich das Potenzial von allen fördern soll, individuell, dann habe ich aber auch gleichzeitig diejenigen, die haben beim Arbeitsauftrag, wenn der ausgesprochen wurde, schon alles parat und schon fast die Aufgabe gelöst. Und dann haben diejenigen, die suchen immer noch überhaupt mal nach einem Stift in der gleichen Zeit. So, und wie soll ich das als einzelne Lehrkraft auffangen? Das heißt, wir brauchen kleinere Klassen, wir brauchen endlich mehr Personal, multiprofessionelle Teams in der Grundschule. Und erst dann, wenn wir endlich mal anfangen, alles, was wir haben an Ressourcen, an finanziellen Mitteln, in die Grundschule zu pfeffern, dann können wir mal drüber reden, ob wir in der Sekundarstufe irgendwas ändern.
Glaubst du, dass das nicht nur ein schöner Wunsch ist, sondern dass es auch mal Realität werden könnte?
Ja, ich glaube noch dran, weil sonst würde ich das Ganze ja hier nicht machen. Wann das so sein wird, ist halt die große Frage. Und ich spreche ja auch ganz viel mit Politikerinnen und Politikern. Und meine Frage ist immer, ja, wer muss denn jetzt mal als erstes loslaufen? Und der Konsens ist eigentlich immer, es müssten, und jetzt sind wir wieder im Konjunktiv, sich mal endlich alle an einen Tisch setzen und gemeinsam loslaufen. Denn warum sollte die Politik etwas ändern, wenn sie nicht der Meinung ist, dass sie dafür die Mehrheit der Wählerstimmen bekommt? Und ich höre ganz oft, wenn wir Bildungsinfluencer genau das fordern, was ich gerade so mega kurz gesagt habe, ganz oft, naja, das Ding ist, es ist gesellschaftlich immer noch so gewollt, mehrheitlich, weil es so gelernt ist, dass dieses dreigliedrige Schulsystem, was wir ja ganz oft an vielen Stellen auch gar nicht mehr so haben, aber dass dieses System so gewollt ist, mehrheitlich. So, und warum soll, es ist immer noch die Minderheit, die sagt, oh ja, wir müssen endlich mal irgendwie was ändern. Und solange das so ist, naja, dann können wir uns halt den Mund fusselig reden, aber das machen wir ja jetzt.
Ich habe mal gehört, dass also ein auch sehr engagierter Lehrer sagte, auch der auch Bildungsinfluencer ist, sagte zu mir, also Bildung, dieser ganze Apparat Bildung ist nicht sexy für Politiker. Da müsste man so viel Geld reinbuttern und diesen Erfolg würde man erst so viel später sehen. Für Politiker ist es besser, kurzfristige Sachen zu machen, wo man mehr sieht. Wobei ich dann denke, und mit jedem, mit dem ich mich unterhalte, also natürlich jede Eltern, jede Mutter, jeder Vater möchte eine gute Ausbildung für sein Kind, möchte, dass ein Mensch, ein junger Mensch, Spaß am Lernen hat, was er ja von Natur aus hat. Jeder Mensch möchte lernen, jeder Mensch möchte sich weiterentwickeln. Und dass das dann für viele irgendwann mal so eine Zeit wird, wo man gar keinen Bock hat, zur Schule zu gehen, also wirklich über lange Zeit, dass man mal keinen Bock hat, das ist ja klar. Und das so als Widerstand irgendwie mitnimmt und einfach als einen Ort, wo man mal hin muss. Es könnte ja auch ein Ort sein, wenn wir jetzt mal frei spinnen können, dass es ein wunderschönes Gebäude ist, wo die Menschen auf einen individuell eingehen, wo die merken, wo meine Talente sind, wo ich Bock habe zu sein, wo ich nicht später als Jugendlicher nur noch sein will, weil da gutes WLAN ist, sondern einfach, weil ich diesen Austausch haben möchte und wo ich den Ort habe, wo ich finde, was ich herausfinde, was ich mal gern mit meinem Leben machen möchte. Ich meine, da würde ich jetzt mal idealerweise die Schule dazu sehen. Aber das sind doch schöne Ziele. Da würde doch jeder sagen, wenn ich mir das aufs Wahlprogramm schreibe, cool, kriegst du meine Stimme. Also ich wäre dafür. Ich glaube, alle, die zuhören, sind dafür. Warum kriegen wir das trotzdem nicht hin?
Weil du jetzt so viele Worte gebraucht hast, die gar nicht auf ein Wahlplakat passen. Und ich glaube, ja, da stimme ich dem Kollegen zu, es ist nicht sexy genug. Man kann es nicht auf einen Punkt bringen, weil man so viel ändern müsste, dass genau das Problem eigentlich gleichzeitig ist. Und wenn wir die Zeit haben, Wählerinnen und Wähler vielleicht davon zu überzeugen, ja, aber wann haben wir denn die Zeit? Dann ist das Ding, das Ganze kostet echt einen Hintern voll Geld. Und das, glaube ich, will auch nicht ausgegeben werden. Also wenn wir das ganz große Ding mal verändern wollen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, allen Bildungsinfluencern, allen Lehrkräften, die da Bock drauf haben, an den kleinen Stellschräubchen zu drehen, die wir dann da eben haben. Und ja, das ist mühsam. Und das ist Arbeit. Und das ist halt das nächste Problem. Das ist halt auch Arbeit an einem selbst. Und wer arbeitet schon gerne an sich selbst freiwillig, wenn das nicht unbedingt muss? Weil das tut weh. Da muss man sich ja mit einem, mit seiner Persönlichkeit auch beschäftigen, ein Stück weit. Und ja, das will halt auch nicht jeder. Und das bedeutet auch, dass so diese tradierten Geschichten, also ich war jetzt bei den Lehrkräften gedanklich, aber jetzt sind wir mal bei den Eltern. Das bedeutet auch, dass Eltern offen sein müssen für was völlig radikal Neues. Und das sind halt auch nicht alle, weil wir kennen das als Menschen nicht. Wir halten an den Dingen fest, die wir tradiert kennen, wo wir wissen, oh ja, die funktionieren vielleicht nicht optimal, aber sie funktionieren. So, also halten wir lieber an was Schlechtem fest, was aber uns irgendwie Sicherheit gibt, weil wir wissen, wie es läuft, als an etwas Neues mal irgendwie zu glauben und dafür einzutreten, wo wir aber nicht ganz wissen, ist das jetzt cool, funktioniert das gleich beim ersten Mal? Wahrscheinlich eher nicht. Ah, da müssen wir nochmal was verändern. Ah, dann bleibt aber mein Kind ja vielleicht mal auf der Strecke. Sind wir jetzt Versuchskaninchen? So, ne? Das ist so dieses Gefühl, glaube ich, geht da mit einher. Und deshalb ist es so unheimlich schwer, was zu verändern. Also wir haben ja teilweise in Schulen schon Diskussionen, wenn wir eine freiere Sitzordnung wählen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber jetzt ist es ja nicht mehr nach vorne gerichtet. Wenn Lehrkräfte sich dazu entscheiden, keine Hausaufgaben mehr zu geben, weil es einfach, Entschuldigung, Bullshit ist, Hausaufgaben zu geben, weil wir ja nicht mehr damit rechnen können, dass Eltern zu Hause unterstützen. Also Stichwort Bildungsungerechtigkeit. Wenn wir das schon machen und uns dann rechtfertigen müssen, nicht nur für Eltern, sondern auch vor Lehrkräften, also vor Kolleginnen und Kollegen, ja, dann merkt man halt schon, naja, wir stoßen da an ganz viele Grenzen und jetzt sind wir nur bei den kleinen Dingen.
Trotzdem gibt es ja viele Lehrer, die motiviert sind, aber irgendwann dann, es gibt auch einige, die zerbrechen dann irgendwann daran, die sind so frustriert, dann gibt es Krankheitsfälle, die belegen dann Stellen, man kann, also das ist ja auch nochmal so ein Rattenschwanz, jetzt einfach nur das Kollegium oder die auf die Lehrer bezogen, dass auch schade ist, dass Menschen da mürbe gemacht werden, auch wenn sie am Anfang eine gute Motivation hatten. Warum glaubst du, wird dir das nicht passieren? Warum glaubst du, wirst du deine Motivation weiter durchbringen können und auch mit Freude noch den Beruf machen können, obwohl ihr so viele fürchterliche, bürokratische, keine Ahnung, gesellschaftliche Schranken habt, wenn man jetzt einfach schon mal sagt, Mensch, ganz verrückt, wir machen heute mal eine andere Sitzordnung und alle Tische sind nicht nach vorn gerichtet. Huch, also ich meine, wie verrückt ist das denn so? Ja, also mach doch einfach mal, dass man das überhaupt besprechen muss. Also da stelle ich mir sehr auch aufreibend vor, dass man da auch wieder Energie braucht, sowas zu besprechen. Aber eigentlich hast du ja in deinem Kopf was das große Ganze im Hintergrund und möchtest die Menschen, die in deiner Klasse sind, auf einen guten Weg vorbereiten oder ihnen helfen, auf einen guten Weg zu gehen. Also wie wirst du es schaffen?
Weil du es gerade angesprochen hast, mir fällt gerade ein, ich habe zum Beispiel in diesem Schuljahr, Anfang des Schuljahres, habe ich die Sitzordnung komplett umgestellt, weil ich gedacht habe, so und jetzt alles neu, radikal. Und ich habe damit die Klasse heillos überfordert. Die wollten erstmal zum Teil zurück, Einzelsitzplätze nach vorne gerichtet, weil sie sich besser konzentrieren können, weil sie es so gelernt haben. Naja, wer bin ich, der dann sagt, nee, ihr müsst jetzt aber so, ne? Also insofern muss man das langsam anbahnen. Jetzt hast du gefragt, warum mir das nicht passiert. Ich will gar nicht sagen, dass mir das nicht passiert. Ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht in 10 Jahren sage, ey, und jetzt bin ich immer mal weg, weil ich nicht mehr kann, weil es ständig neuen Mut braucht. Das ist ja auch traurig, dass immer Mut braucht, was zu verändern. Also insofern, nein, ich bin davon nicht gefeit. Aber warum ich glaube, dass ich es noch sehr lange aushalten werde, ist, ich versuche immer zu sehen, für wen ich das mache. Und das ist für die Jugendlichen. Und das ist auch der Grund, warum ich täglich gerne reinkomme. Es ist nicht der Unterrichtsstoff, weil ich es so wahnsinnig cool finde, Satzglieder zu bestimmen oder so. Nee, ich finde es cool, tatsächlich für diese Menschen da zu sein, mit denen ins Gespräch zu gehen. Dass sich das lohnt, diese Zeit zu investieren, merke ich halt daran, wenn ehemalige Schülerinnen und Schüler immer wieder während des Schuljahres zurückkommen, sich vor die Klasse stellen und sagen, was sie jetzt alles erreicht haben. Ich merke es daran, dass ich eingeladen werde auf Geburtstage oder auf Abschlussfeiern, wo ich mir denke so, ja, genau dafür lohnt sich's. Und wenn ich jetzt mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern ein Social Media Projekt habe und da Videos mit denen aufzeichne, mir ist das auch nicht selbstverständlich, dass die noch Bock haben, nach 2-3 Jahren mit ihrem alten Lehrer irgendein Projekt zu starten und was auszuprobieren. Also es lohnt sich einfach. Und deshalb, glaube ich, halte ich es dann noch relativ lange aus, weil die Jugendlichen gehen ja nicht aus. Die sind ja nicht weg auf einmal.
Hast du ein persönliches Beispiel, wo du dich einfach sehr gefreut hast und wo es vielleicht bei einem Schüler, einer Schülerin am Anfang gar nicht so vielversprechend aussah, wo vielleicht schon andere verzweifelt sind, wo du aber gemerkt hast, genau das, den Menschen sehen, ihn ernst nehmen, ihn versuchen zu unterstützen in seinem persönlichen Bedarf. Das hat total gefruchtet und genau so ist es.
Ganz viele, die mir gerade durch den Kopf gehen tatsächlich. Also zum Beispiel haben wir eine Schülerin, die macht jetzt die Ausbildung zur Friseurin. Und das war eine, die also, ich darf das sagen, die immer eingeschlafen ist im Unterricht, die oft gar nicht da war, wo wir alle gedacht haben, oh Gott, was wird denn wohl aus der mal werden? Und jetzt macht die ihre Ausbildung, weil die ihr Ding gefunden hat. Die hat ihr Ding gefunden, wo sie Leidenschaft reinstecken kann. Und da ist die immer pünktlich, die ist immer anwesend und so weiter. Und dann stellt die sich vor die Klasse und sagt, hört bitte verdammt nochmal auf die Lehrer. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es hier habt auf der Schule. Und ich war immer diejenige, die geschwänzt hat, die eingeschlafen ist. Hätte ich das mal nicht gemacht, hätte ich es jetzt vielleicht ein Stück weit leichter. Hört auf das. So, wo ich mir denke, so, ja, irgendwann fällt der Groschen. Der fällt vielleicht nicht in der Schulzeit, aber irgendwann wird er fallen. Und die Aufgabe von Jugendlichen ist es ja, sich abzugrenzen und Dinge anders zu machen. Und das dürfen die auch, das sollen die auch. Und unsere verdammte Aufgabe als Erwachsene, egal ob Eltern oder Lehrkräfte, ist es, dagegen zu halten. Das ist anstrengend, ja. Aber es lohnt sich. Es zahlt sich irgendwann aus. Und da kommen mir ganz viele Beispiele. Eine andere Schülerin, die ging ins Praktikum und wusste gar nicht so richtig, was sie machen soll. Und war jetzt auch nicht so die selbstbewussteste und da, ich weiß nicht und ich kann das alles nicht und so weiter. Und schon nach dem Praktikum kam sie und hat gesagt, ja, na klar habe ich das geschafft. Also sie war in der Küche, die machen da Sterneküche in der Kantine. Und sie durfte da Teller anrichten und wir wissen alle, wie filigran das ist in der Sterneküche. Hast du das geschafft? Ja, ja, natürlich habe ich das geschafft. Das ist ein Satz, den hätte sie vor einer Woche noch niemals gesagt. Schnitt 2 Jahre später schreibt sie mir erst vor kurzem und sagt, Herr Zeidler, vielen lieben Dank, dass Sie mir damals diesen Praktikumsplatz organisiert haben. Ich habe dann Probearbeiten gemacht und fange jetzt im September die Ausbildung dort an. Und ich sage, ja, genau das meine ich, wenn ich sage, es braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber es wird sich auszahlen.
Mega, also da kriege ich ja Gänsehaut, nur vom Hören. Was ist so eine schöne Geschichte, wo dann einfach alles richtig wird irgendwann und alles am richtigen Platz ist. Und wie schön, dass sie als Mensch das gefunden hat, was sie gerne macht und einfach Leidenschaft dafür entwickelt hat.
Und da sind wir. Das ist unsere Aufgabe als Erwachsene. Ich nehme da wieder die Eltern mit ins Boot, Lehrkräfte, dass wir den Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, das zu machen, worauf sie Bock haben. Und nicht das, wo wir glauben, dass es für sie gut wäre. Weil nur wenn sie das finden, worauf die Jugendlichen Bock haben, wo sie eine Leidenschaft dafür entwickeln, dann können sie richtig gut werden. Und dann werden die auch in einem Beruf wie Maler richtig gut. Mein Großcousin ist ohne qualifizierten Hauptschulabschluss abgegangen von der Hauptschule, hat eine Ausbildung als Maler gemacht, ist mittlerweile dreifacher Geschäftsführer. Der verdient sich ein goldenes Näschen, sage ich jetzt mal. Ja? Weil er das gefunden hat, was ihn richtig erfüllt und dann fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an.
Glaubst du, dass Eltern oder Erwachsene vielleicht grundsätzlich da oft nicht genug vertrauen und dann eher sagen, mach doch mal das, das wird gesucht, mach doch mal das, das ist vernünftig. Also was sollte man denn den Jugendlichen damit auf den Weg geben als Tipp, wenn sie sagen, ich weiß noch nicht, was ich machen möchte, was soll ich machen?
Ich glaube, die Aufgabe ist viel mehr von uns Eltern, dass wir Möglichkeiten bieten, dass die Jugendlichen sich dann ausprobieren dürfen und können, dass wir da unterstützen, dass wir Rückhalt geben, wenn sie dann da vielleicht Misserfolge erleben und sagen, gut, dann ist es das nicht, dann versuchen wir das Nächste. Dann probier dich da aus. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht zu sagen, hey, probier das mal aus, weil da verdienst du gut oder so. Ja, das ist Käse. Da werden die nie glücklich werden. Wenn ich Eltern höre, die sagen, ja, mein Kind soll da aber nicht arbeiten als auf der Baustelle oder so, weil das sind ja doofe Arbeitszeiten, das Kind soll einen guten Beruf machen. Was ist denn ein guter Beruf? Ja, Arzt zum Beispiel. Sag ich herzlichen Glückwunsch. Im Schichtdienst sind auch blöde Arbeitszeiten. Ich glaube, man muss genau hinhören, was Kinder wollen oder beziehungsweise hinsehen, welche Potenziale da sind und dahingehend fördern. Und dann schon ein gewisses Vertrauen haben, dass das irgendwann gut wird. Ob uns der Weg selber schmecken würde, das ist doch völlig egal. Die müssen gucken, dass sie ihren Weg gehen und wir müssen da sein und auffangen, unterstützen, begleiten. Aber nicht vorgeben.
Wie sehr siehst du die Eltern dabei in der Pflicht? Du, so wie du jetzt bis jetzt gesprochen hast, sagst du, nimmst du sehr viel auf deine Kappe, also so als engagierter Lehrer und ich bin dafür da und ich versuche aufzufangen. Aber wie sehr sind auch Eltern in der Pflicht, da zu helfen und zu unterstützen?
Ja, ganz genauso tatsächlich. Das funktioniert ja nur als Team richtig gut. Aber auch da wieder, wir haben halt auch Eltern, die nicht wissen, wie sie da unterstützen sollen und können. Und das ist halt der große Vorteil an Schule, da bekommen wir halt alle Jugendlichen. So, also sehe ich da schon auch einen großen Teil in der Schule. Wir arbeiten auch mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen, wo auch ganz viele engagierte Berufsberater auch da sind, die in Sprechstunden da mithelfen, wo ich ganz arg froh bin, weil vieles weiß ich ja auch nicht als Lehrkraft. Und ja, die Eltern haben da schon eine große Rolle. Aber ich unterhalte mich ja mit den Jugendlichen und erst vor kurzem hat mir einer gesagt, ihm ist das alles zu viel, was die Eltern da machen. Die geben viel zu viel vor. Ich will doch einfach mal nur versuchen und mal arbeiten und mal gucken, was passiert. Ja, Jugendliche gehen so früh, finde ich, momentan in diese Arbeitswelt rein, dann geben wir ihnen doch das Jahr, sich auszuprobieren und mal zu gucken und zu machen. Nach dem Abi habe ich auch ein Jahr lang einfach nur gearbeitet und dann irgendwann das Studium angefangen und habe geguckt, was passiert.
Diese Zeit, sich zu entwickeln und mal zu gucken, das ist in unserer Gesellschaft so irgendwie schwer aushaltbar. Ne? Man möchte einen Plan haben, ein Ziel haben und am besten erfolgreich abschließen. Das ist so das, was man so im Kopf hat. Und dieses, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was mir dieses Jahr bringt oder das, was ich, was man da noch macht nach dem Abi oder überhaupt irgendwann oder nach dem Schulabschluss, muss nicht Abi sein. Aber sich selber finden, ne? Also und da ist auch manchmal ein Jahr schon sehr, sehr viel. Ich weiß, als ich nach dem Abi bin ich nach England gegangen und habe da studiert. Und ich war als Deutsche dort ein Jahr älter durchschnittlich als die Engländer. Die waren früher von der Schule fertig quasi. Und allein dieses erste Jahr hat so viel, nur dieses eine Jahr Unterschied hat so viel Auswirkungen gehabt, wie ernst sie das Studium genommen haben. Ne? Also dieses eine Jahr, das war ganz oft noch, mein Gott, im ersten Jahr haben die meisten nur getrunken, nur Party gemacht und dann im zweiten Jahr gucken wir mal an. Ich war in der WG da mit 12, insgesamt waren wir zu 12 und ich hatte so das schwierigste Studium, ich hatte Jura studiert. Und ich konnte mir das nicht erlauben, ich wollte das ja auch gerne nicht zu lange da durchziehen, sondern ich wollte das ja gerne schaffen auch. Ich musste immer lernen, direkt vom ersten Jahr an. Mir war das einfach sehr wichtig. Und das hat sich dann tatsächlich erst so im zweiten Jahr gezeigt, dann waren die persönlich reif. Was ich damit sagen will, ist, dass man da einfach auch wirklich Zeit braucht. Also mit 17 ist es noch anders als mit 18 und mit 19. Und da denke ich gerade auch an mich als Mutter. Ich wünsche mir natürlich auch für meine Kinder, dass sie wissen, irgendwann einen Moment haben, einen Schlüsselmoment, wo sie wissen, das möchte ich machen, das ist der Weg und irgendwie kriege ich das mit dem Weg zu dem Ziel sozusagen hin. Aber was ist, wenn das nicht ist? Es gibt ja auch viele Schüler, die nach dem Schulabschluss einfach wirklich überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Und da fällt mir auch wieder ein, dass ich mit einigen Betrieben, also Leute, die Auszubildungsstellen, also Azubis suchen, Ausbildungsstellen anbieten, egal in welchem handwerklichen Gewerk, dass seit einiger Zeit ich da viel höre, es ist schwer, geeignete Azubis zu finden, die Lust haben, weil viele da nicht wissen und auch nicht bereit sind, vielleicht nach einem ersten Probetag, wenn wir beim Beispiel Friseur bleiben, haben die aber gar keinen Bock, die Haare aufzufegen, die da runterfallen oder sehen noch nicht mal vielleicht von selbst, dass man das machen sollte. Wie siehst du das? Du hast so einen Haufen von Jugendlichen, gerade in diesen bildenden Jahren, wo da die Ideen entstehen können. Ist das so eine, sind die meisten lost und warum sind sie verloren? Also warum scheint da keine Motivation von selber zu kommen? Brauchen die grundsätzlich mehr Zeit, um sich da zu entwickeln? Wie siehst du das? Wie beobachtest du das?
Also erstmal möchte ich noch sagen zu deinen Punkten vorher, das alles hat ja mit Kontrolle zu tun. So, wir wollen ja immer die Kontrolle haben, als Eltern, als Lehrkräfte. Und genauso ist unser Schulsystem ja auch aufgebaut. Wir wollten Kontrolle darüber haben, welche Noten haben wir denn. Ne? Es geht alles auf Leistung und auf Leistungsdruck und so. Und ich glaube, was wir da brauchen, und da komme ich jetzt auch auf deine Frage zurück, ist Zeit. Auch die Kontrolle mal zu verlieren, um sich ausprobieren zu können. Und das hat ganz viel mit Berufsorientierung in dem Fall jetzt dann zu tun. Und dazu brauche ich aber Überraschung, Selbstbewusstsein. Ich brauche erstmal ein grundlegendes Verständnis davon, dass ich ja auch wirklich gebraucht werde in der Gesellschaft. Also was kann ich denn tun? Wo möchte ich mich denn gerne einbringen? Möchte ich irgendwas Kreatives machen? Dann kann ich Richtung Friseur gehen. Möchte ich irgendwie jeden Tag sehen, was ich gemacht habe und was ich gebaut habe? Dann muss ich irgendwie was Handwerkliches machen. Will ich für Menschen da sein? Dann sind wir im sozialen Bereich. So, und ich glaube, dass da können wir schon auch so ein bisschen gucken, wo liegen die Talente, und dann probier doch mal aus. Und wenn ich eine Ausbildung als Friseurin oder Friseur anfange und nicht damit rechne, dass ich Haare aufkehren muss, dann ist in der Berufsorientierung aber was fatal schiefgelaufen. Also wir brauchen viel mehr Praktika, wir brauchen Betriebe, die Bock haben, auch Praktikanten aufzunehmen. Das haben nämlich auch nicht mehr alle, aufgrund von schlechten Erfahrungen. Und ja, andererseits, also ich habe jetzt eine 8. Klasse gehabt. Die gehen mit 14 ins Praktikum. Und das war echt mühsam. So, und jetzt machen wir mal den Perspektivwechsel. Wenn ich mich reinversetze in einen 14-Jährigen, hätte ich damals gewusst, wo soll ich ein Praktikum machen? Nee, aber never ever. So, also wir bräuchten eigentlich alle ein Jahr länger Schule, damit das ein Jahr später noch passieren kann. Weil erfahrungsgemäß kommen sie jetzt alle in der 9. Klasse, was aber in der Abschlussklasse dann ist, und sagen, ja, jetzt, wir wollen noch ein Praktikum machen. Ja, ja super, jetzt wird es zeitlich aber eng. So, ja, also insofern, was braucht's? Selbstbewusstsein, Fehler machen zu dürfen und tatsächlich auch keine Angst vor Misserfolgen. Die coolste und beste Erfahrung, die jemand machen kann, gerade in einem Praktikum oder Probearbeiten, ist zu merken, oh, ist nichts für mich. Lieber jetzt merken, in so einer Situation, als später in der Ausbildung, abbrechen zu müssen. Das ist doof.
Deine ganzen Erfahrungen und dein Engagement, lebst du nicht nur in deinem Arbeitsalltag als Lehrer aus, sondern du engagierst dich auch in vielerlei Hinsicht, und vor allem hast du gerade ein Buch fertig geschrieben.
Ja, das Buch heißt Schule Backstage, was Jugendliche und Schule wirklich brauchen und wie Eltern sie dabei unterstützen können. Also sozusagen eine kleine Anleitung, wie dein Kind im Leben richtig durchstartet. Wobei, nee, es ist keine Anleitung, weil das wäre ja schon wieder was mit Kontrolle. Sondern es ist eher ein mutmachendes Buch, wie Eltern, Erwachsene, darf auch gerne von Lehrkräften gelesen werden, Jugendliche dabei unterstützen können, ihren Weg zu finden. Und zwar fernab von diesem Leistungsdruck eben. Und da sind ja ganz viele Hürden mit drin für Jugendliche. Also, wenn wir uns mal reinversetzen in so einen Jugendlichen, da wollen ja ganz viele Menschen was von diesem Mädchen oder Jungen. Also die Freunde. Dann die Lehrer, man soll Hausaufgaben machen, man soll lernen, die Eltern wollen auch noch was. Irgendwie hat man dann schon auch das Gefühl, ja irgendwie gesellschaftlich, die wollen ja auch noch alle was von mir, die haben ja auch so einen Blick. So. Also gefühlt zerrt da jeder an diesen Menschen rum, und dann auch noch in einer Phase, wo man sich ja selbst finden muss, hormonell eh alles umgestellt wird, der Körper wird irgendwie ganz anders, und dann soll man sich da zurechtfinden, na Halleluja. Und dann ist das für Eltern natürlich unheimlich schwierig, an so einen Menschen ranzukommen. Und auch für uns Lehrkräfte. Und ja, das braucht Zeit, Einfühlungsvermögen und vor allen Dingen, wenn wir dann drüber sprechen, ja, diese Emotionen der Jugendlichen auch nicht nur wahrzunehmen, sondern ernst zu nehmen und nicht so abzutun, so, ah ja, ist alles nur eine Phase und so, wird schon und so. Ja, nee, aber diese Emotion und diese Phase ist doch jetzt gerade real und wichtig für diesen Menschen. Und jetzt so zu tun, als ob das alles nicht so schlimm wäre, ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen können. Und wenn ich dann halt eben erlebe, dass Jugendliche sich lieber an eine Lehrkraft wenden als an die Eltern, dann ist es echt schwierig. Dann mache ich das gerne und meine Kolleginnen und Kollegen machen das auch gerne. Aber es ist schon was, was uns so mit Sorge erfüllt. Auch wenn wir dann oftmals sagen, unsere Ressourcen und unsere Profession ist hier an einer Grenze. Sie brauchen als Familie nochmal einen Expertenhilfe von außen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit für viele, weil das hat ja angeblich was mit Schwäche zu tun. Nein, Hilfe zu holen ist eine Stärke. Und die brauchen sie jetzt in dem Moment. Wenn das Auto nicht richtig rennt, dann geht es auch in die Werkstatt. Und sie brauchen so einen Experten. Und sie brauchen jetzt auch mal einen Experten, egal für wie lange zum Beispiel. Und vielleicht gibt dieses Buch so ein bisschen, ja, ein paar Anhaltspunkte, wie man damit umgehen kann. Rune, lange Erklärung für eine kurze Frage.
Ja, aber es ist ja gut. Ich habe mich schon in vielerlei Hinsicht angesprochen gefühlt, weil ich auch, also meine Kinder sind ja noch nicht in der Pubertät, bei der einen fängt es so ein bisschen an, aber ich habe mich gerade ertappt gefühlt, dass du gesagt hast, ja, es ist ja so eine Phase und ich gehe da auch so vielleicht schon voreingenommen, ich begegne dieser Zeit innerlich schon so ein bisschen mit Stress, weil ich habe, oh, ich möchte nicht tägliche Streitereien haben und ich möchte nicht, dass sich mein Kind quasi in einen anderen Menschen verwandelt und gestern habe ich es noch verstanden und heute nicht mehr so, ich habe da Respekt vor. Aber ich möchte auch nicht darüber gehen in diesen Jahren, wo das ja ist, dass ich denke, ja, ist nur eine Phase. Ich will ja mein Kind ernst nehmen. Genau das, was du gerade gesagt hast. Aber vielleicht ist im Hinterkopf auch eine Position von mir, wo ich sagen würde, ja, damit ich da irgendwie gut durchkomme, muss ich das so als Phase abtun. Da was genau falsch wäre einfach. Meinst du, wir müssten als vor allem jetzt Eltern, ja, natürlich Lehrer auch, aber dass wir alle so ein bisschen gelassener auch gerade mit dieser Pubertät und mit dieser Zeit der Findung umgehen müssten?
Und wenn ich jetzt ja sage, steigen mir alle Eltern aufs Dach und sagen, ja super, das sagt er jetzt so einfach. Ja, hat der denn selber Kinder? Also ja, ich habe 2 Kinder, 8 und 5 Jahre alt. Und nein, es läuft nicht alles perfekt bei uns. Es mag jetzt vielleicht so klingen, so, oh, jetzt weiß er aber, wie es läuft. Nein, überhaupt nicht. Null. Es eskaliert jeden Tag. Und die Frage ist aber halt einfach, wie gehen wir damit um? Und ich weiß, das ist nur eine Phase, hilft uns Erwachsenen, aber nicht den Kindern und Jugendlichen. Also wir dürfen das gerne denken, aber nicht sagen. Und dieses Buch geht gar nicht so sehr viel um, guckt mal, mach mal, sondern es geht eher mehr darum, wie bist du? Es geht nicht so sehr ums Machen, es geht ums Sein und den Umgang damit und das Spüren die Kinder sehr wohl. Meine Tochter kam heim und ist keine Sechserschülerin, aber sie ist einfach nur froh, dass sie genau weiß, es ist völlig egal, wenn die mal mit einer 6 oder 5 nach Hause kommt. Dann ist das halt so. Weil wir genau wissen, und sie jetzt mittlerweile auch, wie viele Noten aussagen, nämlich eigentlich nichts. Nochmal ein ganz anderes Thema. Und darum geht es einfach so ein bisschen so. Ja, ein bisschen gelassener damit umgehen, mehr die Kontrolle abzugeben, mehr auszuprobieren und Situationen mal so anzunehmen, dass sie nicht so laufen, wie wir Erwachsene uns das so vorstellen. Und ja, das ist anstrengend.
Wenn ich das jetzt auch so höre, ist das eigentlich auch das, was jede Generation wieder neu nochmal sich erinnern muss, dass man selber in der Zeit war oder wie man selber in der Zeit war, ne? Und wenn man dann in der Elternrolle ist, dann hat man plötzlich diese anderen Erwartungen, was ja Bullshit ist, weil man eigentlich doch wusste, wie das war und wie sich das angefühlt hat. Da sollten also einfach nochmal dran erinnern, wie das war. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern einfach. Und wenn uns das dann fehlt und das Einfühlvermögen da fehlt und dann riskieren wir nämlich etwas, dass wir die Verbindung verlieren zu unseren Kindern und dass sie eben nicht mehr zu uns kommen oder zu mir kommen und sagen, Mama, pass auf, das und das ist gewesen, was meinst du, sondern eben zu jemand anderem gehen oder noch andere Wege einschlagen. Also diese Verbindung, die dürfen wir, egal was ist, nie verlieren einfach. Ne? Ich denke da gerade an einen Arbeitskollegen, der auch eine sehr harte Phase einmal hatte und da habe ich ihn sehr für bewundert, weil er auch hatte einen Sohn, der, weiß ich, ich glaube zu der Zeitpunkt 16 war, der hat auch Schule geschwänzt, hatte keinen Bock, also super kluger Junge, aber einfach in der Zeit gar keinen Bock. Und die Schule hat immer angerufen, die Lehrer haben angerufen, die Direktorin hat angerufen und die hatten einfach so einen mega Stress zu Hause, weil es immer nur Probleme gab. Es gab einfach gar kein einziges Erfolgsrezept. Und dann haben die Eltern sich irgendwann zusammengeschlossen und haben gesagt, pass auf, egal was jetzt kommt, also die haben auch in der Phase gedacht, der hat auch schlechte Freunde gerade, das könnte irgendwie so abrutschen, aber egal was jetzt passiert, wir meckern nicht. Wir werden nicht sagen, oh, schon wieder, oder wir werden sagen, ah, naja, war ja klar, sondern wir werden hier nicht bewerten, wir werden das einfach innerlich schlucken, so jetzt für die Phase, und hoffen, dass sich das bei uns entspannt. Und das finde ich mega krasser Versuch. Und der ist aber auch geglückt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, weil mir würde immer ein Spruch irgendwie auf der Zunge liegen. Aber die haben einfach gesagt, wir haben jetzt hier, die Münder sind verschlossen. Es geht jetzt einfach nur um die Beziehung zu unserem Sohn. Weil wenn wir jetzt noch so ein paar Stellschrauben hier drehen, dann ist der weg. Und das hat sich geregelt. Der ist, diese Verbindung zwischen den Eltern und dem Sohn ist geblieben. Und er hat sich gefangen. Das war eine beschissene Phase für alle. Für ihn war es auch nicht gut. Aber die war total wichtig. Aber ich kenne kein anderes Beispiel, wo ich gesehen habe, dass man das und, also in Anführungsstrichen riskiert, dass man sagt, es ist jetzt mir total egal, was der Lehrer sagt. Die 6 ist mir auch egal. Die 4. 6 ist mir auch egal. Ob du sitzen bleibst, ist mir auch egal. Ich werde nicht meckern. Du darfst trotzdem zum Sport. Du darfst trotzdem deine Freizeit. Also, dass sie das alles dafür geopfert haben. In Anführungsstrichen, geopfert ist das falsche Wort. Aber es hat funktioniert und das bewundere ich zum Beispiel sehr. Das ist das einzige Beispiel, wo die Eltern sowas gemacht haben. Ich glaube, 99% würden die Eltern sagen, so, jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt muss jetzt erstmal die Note, die Leistung muss kommen, dann darfst du das machen, Hausarrest, Schulmarrest, keine Ahnung, was man alles noch so machen kann. Eigentlich genau, die wahrscheinlich bei den meisten Eltern wäre der erste Weg gewesen.
Und genau das ist es. Ich habe mich mit diesen ehemaligen Schülerinnen und Schülern, mit denen ich die Videos aufgenommen habe für Social Media, habe ich auch unter anderem die Frage gestellt, was würde euch denn helfen, mit Eltern ins Gespräch zu gehen, um eure Sorgen und so weiter zu teilen? Und die Antwort war, die sollen doch einfach mal zuhören. Und da wurde mir klar, wir Erwachsenen sind so ultra schnell in Tipps geben, anstatt einfach mal nur, Entschuldigung, die Fresse zu halten und nur zuzuhören und dann zu gucken, will mein Gegenüber denn überhaupt einen Tipp haben? Vielleicht mag ich ja aus meiner eigenen Zeit erzählen, vielleicht habe ich Ähnliches erlebt und so, ja, vielleicht kann man daraus dann irgendwie was schließen und so. Aber einfach erstmal nur ganz lange zuhören und da sein. Und weil du die Zeugnisse angesprochen hast und auch so ein bisschen so diesen Perspektivwechsel, wir sind auch ganz schnell dabei zu sagen, ja, die Kinder, die Jugendlichen heutzutage, so schlimm waren wir nicht. Ja, natürlich waren wir so schlimm. Jede Generation sagt das über Kinder und Jugendliche. Und wir haben als Kinder und Jugendlichen die Grenzen verschoben und neu gesteckt und dann vielleicht wieder zurückgesteckt. Und dadurch haben sich neue Grenzen ergeben und die testen jetzt halt wieder diese neue Generation aus. Und das ist ihre Aufgabe. So, also die sind nicht schlimmer. Die machen genau das Gleiche. Nur mit anderen Dingen und wir wurden damals nicht gefilmt mit dem Handy, die halt schon. Ist vielleicht bei uns ein Vorteil gewesen, dass wir halt nicht gefilmt wurden. Und meine Tochter hat, weil du auch die Zeugnisse und Noten angesprochen hast, mit ihrem Zeugnis was gemacht, das fand ich total faszinierend. Und da habe ich erst ein bisschen gebraucht, um es zu kapieren. Die kam nach Hause, hat uns das Zeugnis gezeigt und damit war durch. Und ich so, willst du nicht deine Oma anrufen? Willst du irgendwie denen davon erzählen? Nö. Und dann, warum? Ja, ich weiß doch jetzt, ich bin zufrieden soweit und ich weiß, woran ich arbeiten muss und damit ist doch gut. 8 Jahre. Und ich so, Halleluja, das ist eigentlich der coolste Umgang mit einem Zeugnis. Die hat es zur Kenntnis genommen und hat gesagt, ja, ich muss doch jetzt nicht zum Rektor und muss mich da rechtfertigen oder so, sondern ich weiß genau, was ich jetzt verändern muss oder was gut lief. Gut, Sommerferien.
Genau richtig, sehr reflektiert und auch, was soll man da jetzt auch noch drüber reden? Ist ja jetzt passiert, ne? Nächstes Schuljahr kommt nach den Sommerferien, aber jetzt ist erstmal Entspannung. Mega, also genau richtig. Und eine sehr weise Handhabung von einem 8-jährigen jungen Menschen, das ist schon mega. Was wünschst du dir für deine Kinder, für die weitere Schullaufbahn?
So vieles. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist erstmal, ich wünsche ihnen Eltern, die sie weiterhin einfach so unterstützen können. Also wie gesagt, ich habe ja auch nicht die Weisheit gefressen und ich weiß ja nicht, was da so kommt und wie ich reagieren werde. Man wünscht sich ja immer, dass man das irgendwie ein bisschen anders macht vielleicht. Und trotzdem ist man dann so gefangen in einem selbst. Also A, das. Dann wünsche ich ihr Lehrkräfte, die bedürfnisorientiert unterrichten und nicht nur den Stoff sehen, sondern eben auch ihre vor allen Dingen jetzt bei uns die kreativen Adern und dass sie einfach Bock hat zu lernen und sich auszuprobieren und hoffentlich ihr auch dazu Zeit gegeben wird, sich auszuprobieren. Und der letzte Wunsch, dass sie sich genau diese Einstellung gegenüber Noten beibehält, dass sie nämlich einfach gar nicht so viel über das aussagen, was sie nämlich eigentlich kann.
Definitiv. Dazu noch ein Satz von mir. Bei unserer Tochter war es so irgendwann, ich weiß gar nicht, 3. Klasse, glaube ich, fing es mit den Noten an. Und die, also hier in Nordrhein-Westfalen an unserer Grundschule haben die, hieß es nicht Klassenarbeit, sondern es hieß Lernzielkontrolle, LZK quasi. Wird Gründe haben, warum die das hier so nennen. Jedenfalls hatten wir da manchmal so Phasen, wo wir gar nicht wussten, dass es so eine Lernzielkontrolle gibt. Und dann haben wir es nur im Elternchat, ja, morgen ist ja wieder Mathe und so. Und bei uns war das gar kein Thema, bei unserer Tochter war das gar kein Thema. Und dann haben mein Mann und ich uns einmal kurz besprochen, mal sagen, müssen wir da irgendwie, muss die jetzt mal was lernen? Sollen wir da was sagen? Sollen wir da irgendwie mal reingucken und so? Und dann haben wir gesagt, nee, gar nicht. Wenn das für die keine Aufregung ist, dass morgen eine LZK ist oder so, dann lassen wir das so, weil wenn wir da jetzt noch nervös machen, das wäre ja total bekloppt. Wenn die jetzt von selbst einfach denkt, ich muss da morgen was aufschreiben und ist völlig easy, also ich muss da nicht nervös vor sein oder ich kann nicht schlafen oder was auch immer, so wie ich das aus meiner Erinnerung habe, dann ist doch mega. Also einfach dann auch so lassen, aufs Bauchgefühl hören und das Kind machen lassen, wenn das so ist. Und so haben wir uns dann entschieden und das war bis jetzt, das wird mit Sicherheit vielleicht noch anders werden, aber in der Grundschule kein Problem und die war nie nervös und wir haben einfach auch nie da ein Problem draus machen müssen. Und das fand ich sehr cool, dass das bei ihr so war.
Das ist echt super. Und wenn du es nicht sagst, sag ich's. Das hat das einzige und allein den Grund, warum heißt das Lernzielkontrolle. Da steckt das Wort Kontrolle drin. Wir wollen schon wieder die Kontrolle haben. Ob jetzt im Gleichschritt Marsch das Gleiche in der gleichen Zeit gelernt wurde. So.
Kontrolle ist, glaube ich, das ist so, das ist wahrscheinlich etwas, was man nochmal in 5 anderen Podcast-Folgen besprechen könnte. Warum ist dieses Wort Kontrolle? Klar muss man auch immer mal vergleichen, das ist ja natürlich auch dann schwierig, aber wahrscheinlich muss man nicht vergleichen. Wie würdest du es machen? Würdest du auch Zeugnisse und sowas gar nicht lassen, sondern einfach versuchen, Spaß an den Fächern zu vermitteln und gut ist?
Ja. Spaß an den Fächern und ja, wir brauchen am Ende des Tages irgendwas, was abbildet, was jemand kann. Und warum kann man das nicht mit Verbalbeurteilungen am Ende der Schulkarriere machen und meinetwegen zwischendurch irgendwelche, nennen wir es Tests oder sich auszuprobieren und die machen wir mit bestanden, hervorragend bestanden. Finito. Warum müssen wir uns ständig mit anderen vergleichen, um zu sehen, was andere mehr oder weniger können? Obwohl wir doch wissen, dass wir Individuen sind und dass manche eben vielleicht länger brauchen, um irgendwas zu verstehen. Ich hatte im Referendariat in staatsbürgerliche Kunde, in Politik letztendlich, hatte ich eine 5. Was mache ich heute? Ich setze mich für Bildung politisch ein, rede mit Politikern. Ich war durchweg ein mittelmäßiger Schüler mit vielen Dreiern, ein paar wenigen Zweiern und Fünfern in Mathe und Französisch und so weiter. Was bin ich heute? Ich bin Lehrer. Mit einer 3 in Deutsch hätte auch nie jemand gedacht, ich ja schon gleich gar nicht, dass ich mal ein Buch schreiben werde. So, also was sagen diese Noten aus und dieses Vergleichen? Nichts. Es kann alles noch passieren im Leben.
Das ist ein schönes Schlusswort und eine schöne, positive Entwicklung und Überraschung, wie dein Leben passiert ist und wie sich das ergeben hat. Und für deinen Beruf sowieso nochmal umso erstaunlicher zu sehen und den Beweis ja eigentlich zu haben, dass es halt wirklich, nichts ausgesagt hat über dich und dein Calling, ne, deine Motivation, was du gerne machst, was du gut machst. Diese Note, diese Zahl auf dem Papier, wahnsinnig interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich hätte dich gerne als Lehrer für meine Kinder. Ich glaube, dass deine Klasse grundsätzlich sehr, sehr froh sein kann, dass sie dich hat und dass du vielleicht auch andere Kollegen so ein bisschen motivieren kannst oder anstecken kannst, im positiven Sinne gelassener zu sein und mit Freude einfach natürlich auch euren Beruf zu machen, dass ihr versucht, Wissen zu vermitteln, aber vor allem auch da eine Bindung zu den Schülern herzustellen, dass ihr eine respektvolle Möglichkeit habt, da miteinander diese Jahre zu beschreiten und weiterzugehen. Also ich finde das toll und freue mich sehr, das Buch nochmal zu Ende zu lesen und ich hoffe, dass es viele andere motiviert und dass es letztendlich, vielleicht wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal sprechen, dass wir dann doch sagen können, guck mal, hat doch geklappt. Jetzt sind die und die Änderungen passiert und das Bildungssystem in Deutschland hat langsam, aber doch angefangen, sich zu verändern.
Das würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge habt, bitte meldet euch gerne. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, verteilt ein paar Sternchen, sagt es weiter. In den Shownotes findet ihr ganz viel Informationen zu Matthias, seinem Buch. Und was hier auch gerade in diesen letzten 45 Minuten wichtig war, danke fürs Zuhören. Ihr Eltern bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr Papas natürlich auch, aber vor allem ihr Mamas. Ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.